Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Pastor Mike Pilawachy erzählt, wie es zu einem gewissen Lied gekommen ist. Ein Lied, das wir auch kennen, was wir auch singen. The Heart of Worship, das Herz der Anbetung. Ein Lied, was wir auch heute noch singen werden. Er erzählt die Entstehungsgeschichte dieses Liedes, und zwar fand das in seiner Gemeinde statt. Er erzählt, in seiner Gemeinde war es uns immer wichtig, dass wir auch viel Zeit zum Singen haben, Lobpreis haben, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten, dass wir Gott suchen. Aber irgendwann mal merken wir, dass es nicht mehr so läuft wie früher. Wir wussten nicht, woran liegt es? Alles andere hat gestimmt, es sah alles gut aus, der Soundcheck hat immer funktioniert, die Band hat gut gespielt, die Sänger waren super, also alle haben gut mitgesungen, aber irgendwie fehlte was, so erzählt er. Hat er es so als Pastor empfunden. Er hört genau hin und stellt dann plötzlich fest, nach einigen Beten und Suchen, wir haben ein Problem als Gemeinde, wir sind zu Konsumenten des Lobpreises geworden. Uns geht es nur darum, nicht wieder dieses Lied, nicht wieder diese Band, ach, der singt so komisch, ich mag dieses Instrument nicht, der singt viel besser. Wir machen uns so Gedanken, was wir aus diesem Lobpreis bekommen, dass wir ein Produkt für uns in Anspruch nehmen, wie es uns auf uns wirkt, dass das Ganze sozusagen eine Show ist, erzählt er. Aber in der Bibel erzählt er dann weiter, habe ich dann gelesen, und Lobpreis bedeutet, Opfer zu bringen. Die Bibel spricht sogar von Lobpreisopfer, was wir bringen. Und so fiel es uns wie Schuppen von den Augen, erzählt er. Lobpreis ist kein Zuschauersport. Es ist kein Produkt, das sich nach unserem Geschmack formt. Nein, im Lobpreis soll es allein um Gott gehen. Wir brauchten eine drastische Veränderung. Um wirklich zu lernen, was Lobpreis ist, haben wir kurzerhand unsere Lobpreisband entlassen, sagt er. Wir wollen einen Versuch starten. Wir setzen uns zusammen und sagen, wir kommen zusammen und jeder bringt sich ein, jeder bringt ein Lobpreisopfer. Wir kommen zusammen und wir suchen Gott. Wir tauschen aus, einer stimmt ein Lied an, manchmal war es peinlich still. Aber dann gab es Momente, wo einer ein Lied einstimmt, die anderen stimmen mit ein, Bibelverse wurden gelesen und so weiter. Und wir begegneten Gott wieder. Wir hatten unsere Komfortzone verlassen, beschreibt er, und haben uns auf Gott ausgerichtet und konnten ihn von ganzem Herzen anbeten. Und als wir das gelernt haben, haben wir auch wieder unsere Musikband zurückgeholt und haben weiter Gott angebetet. Und dann erzählt er weiter, Matt brachte in dieser Zeit ein Lied mit, was er genau zu dieser Situation geschrieben hat. Und ich musste weinen, erzählt er, als ich dieses Lied hörte. Und es waren eben diese Zeilen, die Matt Redman dann gedichtet hat. Die Musik verhallt. Alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Ich bring dir mehr als ein Lied. Denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Und im Refrain heißt es dann, ich kehr zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich. Nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Es geht nur um dich, Jesus. Ich finde eine bemerkenswerte Begebenheit, ein bemerkenswertes Ereignis, wie eine Gemeinde wieder zurückfindet zu echter Anbetung. Und ich möchte heute den Titel der Predigt so überschreiben, zurück zur echten Anbetung. Es ist ja auch unser Monatsthema, diesen Monat wieder Gott anbeten. Und ich hoffe, dass wir auch als Gemeinde da entsprechend Impulse mitnehmen, wie wir das für uns umsetzen können, Gott anzubeten, zurück zur echten Anbetung, dass eben Gott selbst das Zentrum meiner Zuneigung, Aufmerksamkeit ist und sich das dann auch in meiner Lebensführung zeigt. Im Alten Testament finden wir eine bemerkenswerte Geschichte, ihr Lieben, dazu, wo ein junger Leiter, genauer gesagt ein junger König, ein ganzes Volk, eine ganze Masse Menschen zurück zur echten Anbetung bringt. Es geht um den König Josia. Von diesem König lesen wir im zweiten Buch Könige und zweiten Buch Chronik. Und so werde ich heute Vormittag hier in diesen beiden Stellen arbeiten. Es sind Berichte, die sich ergänzen. Und sein Leben wird immer wieder so mit Datierungen beschrieben, in welchem Regierungsjahr er was gemacht hat. Das wird dann auch so ein bisschen der Gedankenverlauf dieser Predigt sein. Nun, in welcher Zeit tritt Josia auf? Wo steht das Volk Gottes gerade? Wie geht es dem Volk? Wie das oft so ist, bevor ein Aufbruch kommt, ist es erstmal sehr, sehr dunkel. Sehr dunkel. Josias Vorgänger waren zwei Könige, die das Volk in der Beziehung zu Gott zugrunde gewirtschaftet haben. Ein Manasse, von ihm wird gesagt, er ist ein böser König. Er scheint alles anzubeten, außer Gott. Er baut fremde Heiligtümer auf, die ein guter König vor ihm bereits abgerissen hat. Er baut es wieder auf, wir richten das wieder her. Er baut sogar fremde Altäre im Tempel Gottes auf. Und wir wissen, Gott ist sehr sensibel, wenn es um seinen Tempel geht. Seinen Ort der Gegenwart, das Heiligtum. Er baut sie genau da drinnen auf. Und das steht auch im Text dann so, er tut das, um Gott herauszufordern. Er macht es bewusst. Er spuckt quasi Gott ins Gesicht. Und er führt das Volk dahin, und dass sogar ein Kommentar fällt, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, als die Völker um ihn herum. So ging es dem Volk. Es ist eine sehr schwierige Zeit, und es ist auch die Zeit, in der Gott dann den Beschluss fasst, okay, es muss Gericht geben, es wird kommen. Jetzt ist genug. Das ist die Zeit, wo dieser Beschluss der Wegführung fällt. Nun, Zeiten ändern sich nach Manasse nicht. Es kommt sein Sohn Amon. Er hat aber nur eine sehr kurze Regierungszeit. Er wird in einer Verschwörung dann umgebracht. Man liest das alles so und du bist irgendwie traurig, irgendwie schockiert, wie es Israel geht. Es ist so weit von Gott weg. Lass mal kurz innehalten. Gibt es vielleicht auch mal Momente in meinem Leben, in deinem Leben? Vielleicht sitzt du heute hier und musst auch feststellen, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs? Wie weit bin ich gerade vielleicht von Gott entfernt? Wie bin ich überhaupt so weit hierher gekommen? Lass uns sehen, wie man zur echten Anbetung zurückkommt. Endlich wird ein neuer König vorgestellt in unserem Bericht. Und wir steigen ein in 2. Könige 22, wo von Josia dann die Rede ist. Josia war bei Herrschaftsantritt 8 Jahre alt und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida. Josia tat, was dem Herrn gefiel. 8 Jahre. Wer in diesem Raum ist 8 Jahre? Haben wir hier 8-Jährige im Raum? Bitte mal aufstehen. Alle 8-Jährigen gibt es hier. Oh, gerade nicht getroffen, das Alter. Gibt es 9-Jährige, 8, 9, 10-Jährige? Ihr könnt auch mal aufstehen. Alle von 8 bis 10 mal aufstehen. Stellt euch vor, so ein König. Stell dir mal vor, du wärst König. Mensch, das ist mal eine Gelegenheit, ne? Kannst ja nachher deinen Eltern erzählen, was du dann machen würdest. Josia war 8 Jahre alt, als er auf den Thron kommt. Interessant. Und hier steht schon sehr früh, er tut, was dem Herrn gefällt. Ein Hoffnungsschimmer tut sich uns auf. Nun, wie sieht der Weg zurück zur Anbetung bei Josia aus? Wir sehen es erstens, ein Aufbruch. Von seinen ersten 8 Regierungsjahren erfahren wir leider nicht so viel. Wir wissen manchmal aus anderen Quellen, dass junge Könige auch Mentoren hatten, die dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gemacht haben geschäftlich. Wir wissen nicht genau, wie viel Einfluss er hat. Aber dann lesen wir von seinem 8. Regierungsjahr in 2. Chronik 34, Vers 3. In seinem 8. Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, fing er an, den Gott seines Vorvaters David zu suchen. Wir haben eine nächste Jahresangabe. Josia ist jetzt 16. Alle 16-Jährigen, wo seid ihr? Bitte mal aufstehen. 16-Jährige, wahrscheinlich da oben mehr. 15, 17, auch nochmal aufstehen. Ja? Okay, ein paar haben wir. Danke euch für eure Mithilfe. Das ist das Alter, wo Josia anfängt, Gott zu suchen. So heißt es hier. Und er sucht nicht irgendeinen Gott, er sucht den Gott, dem schon sein Vorvater David folgte. Josia sucht den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Bundesgott Israels, den einzig wahren Gott. Nun, was steht dahinter? Wenn hier so diese Phrase ist, er sucht Gott. Spielt Gott hier Verstecken? Wie kann man das einordnen, dass jemand Gott sucht? Wenn man sich ein paar Parallelstellen anschaut, kommt man auf so eine gewisse Idee, was das bedeutet, Gott zu suchen. Es beschreibt zunächst eine Hinwendung zu Gott, im Kontrast Gott zu verlassen, Esra 8. Dann beschreibt es ein Verlangen nach Gott, Jeremia 29. Es bedeutet, nach Gott zu fragen, sich interessieren, sich mit ihm zu befassen, 5. Mose 4. Es meint, dorthin zu gehen, wo Gott ist, in seine Gegenwart, 5. Mose 12. Es geht darum, ihn selbst zu sehen, sein Angesicht, Psalm 27. Gott suchen hat auch immer etwas mit seinem Wort zu tun, Psalm 119. Dann gibt es auch einen Aufruf, einen Befehl an Menschen, sucht Gott, 1. Chronik 22. Und es gibt auch ein großes Versprechen von Gottes Seite aus, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen, Jeremia 29. Wir bekommen also eine Idee, Gott zu suchen ist aktiv, heißt Bewegung, heißt Initiative ergreifen. Und Josia sucht Gott. Mit 16 beginnt er. Damit fährt er schon jetzt ein Kontrastprogramm zu den anderen Königen, die vor ihm da waren. Und es war auch nicht nur eine einmalige Sache. Dort heißt es ja im Text, er fing an, Gott zu suchen. Das bedeutet, ein Prozess geht jetzt in Gang. Er hat sich aufgemacht und er geht jetzt einen Weg zu Gott hin. Also, der Weg zur echten Anbetung beginnt mit diesem inneren Aufbruch. Ich will Gott suchen. Ich will Gott kennenlernen. Er tut das als Teenager. Mal eine Frage. Warum kommst du hierher, Sonntag für Sonntag? Warum nimmst du am Gemeindeleben teil? Bist du heute hier mit so einer Einstellung, ich will Gott suchen? Ich will Gott näher kennenlernen, möchte etwas von ihm lernen. Ich möchte heute etwas wieder mit auf den Weg bekommen. Bist du mit dieser Einstellung hier, Gott zu suchen? Oder was bringt dich hierher? Was motiviert dich, hierher zu kommen? Dann wollen wir aber auch lernen hier an dieser Stelle von Josia, je früher du dich mit Gott beschäftigst, umso besser. Vielleicht bist du hier heute in diesem Alter von Josia als Teenager oder als Kind und hier ist die Ermutigung, du bist nicht zu jung, dich mit Gott zu beschäftigen. Nein, je früher, desto besser, sich nach Gott auszustrecken, sich mit Gott zu befassen, mit dem Thema Glauben auseinanderzusetzen. Das ist nicht uncool. Das ist genau das Richtige, was du genau jetzt zu dieser Zeit in deinem Leben tun kannst. Diese Grundlagen zu legen. Schau mal, und dann hast du vielleicht auch eine ganz andere Motivation, zu Jungstadt zu gehen oder zu Teenie oder zu Jugend. Dann gehst du nicht einfach nur dahin, weil deine Eltern dich dahin schicken. Dann gehst du dahin, weil du etwas lernen willst, mit den anderen Freunden zusammen mehr von Gott zu erfahren, gemeinsam unterwegs zu sein, Gott entgegen. Weißt du, diese Zeit in deinem jungen Alter ist genau die richtige, um jetzt Fundamente zu legen. Ich persönlich bin auch sehr dankbar für Menschen, die mich in diesen jungen Jahren ermutigt haben, Fundamente zu legen, Gott zu suchen. Ich denke da gerade auch an meine Eltern, die schon früh angefangen haben, klar, Kinderbibel und Bibelcomics. Und irgendwann mal kam man auch in ein Alter, wo mich meine Eltern ermutigt haben, Frank, probier mal selber auch die Bibel für dich zu lesen. Und dann haben wir vom Bibellesebund so ein Heftchen bestellt, das heißt Guter Start, sehr zu empfehlen, die haben immer noch dieses Programm. Für Kinder zwischen 8 bis 10 und weiter, da gibt es noch weitere Heftchen, wo man dann so einfach anfangen kann, jeden Tag so einen Text, Rätsel, Fragen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Irgendwann mal führte das auch dazu, dass ich mir dann nochmal eine neue eigene Bibel gekauft habe. Ich sehe hier gerade, die ist aus dem Jahr 2000, da war ich 11. Und wo man dann angefangen hat, okay, ich will noch eine bisschen verständlichere Übersetzung haben und Gott kennenlernen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wie das dann so aussah in der Bibel. Sehr wichtig, heftig, wichtig. Wie man dann so ein bisschen rumgekritzelt hat, Sachen aufgeschrieben hat. Und ich kann mich erinnern, wie, das habe ich bei meinem Bruder gesehen, bei meinem Jungscharleiter gesehen, wo die dann auch mal zusammen zu Hause abhingen und dann Bibel gelesen haben. Und dann holt sich mich mein Jungscharleiter zu mir, zu sich und sagt, hey Frank, ich habe heute 1. Johannes 5 gelesen, muss ich jetzt mal mit dir lesen, schlag mal auf. okay, schlag auf und yo, dann erklärt er mir ein bisschen, was ihm aufgefallen ist. Ich habe mir das auch direkt markiert, irgend so ein heftig, krass oder so dahingeschrieben. Aber wisst ihr, worum es geht? Eben dieses Gott suchen. Gott suchen in seinem Wort. Und ich glaube, wenn ich so die Bibel durchblättere, klar, man schmunzelt dann darüber so ein bisschen. Aber ich glaube, das war auch eine gute Zeit, wo ich gelernt habe, wo Menschen mich an die Hand genommen haben, den Glauben zu festigen, den Glauben zu gründen in Gottes Wort. Eben auch wie Katharina das erzählt hat. Ja, die Kinder, die dann aufschlagen, das ist es. Gott suchen. Ich möchte auch die Eltern ermutigen. Fördert das Glaubensleben eurer Kinder. Ich durfte das selber in meinem Elternhaus erfahren. Betet für sie, dass sie Glaubensentscheidungen treffen. Da möchte ich auch hervorheben, lasst uns, liebe Gemeinde, dankbar sein für unsere junge Generation, für den Glauben unserer jungen Leute in der Gemeinde. Das ist nicht zu unterschätzen. Und auch dein Dienst, den du in der Kinderstunde Woche für Woche tust, ist so wertvoll. Unterschätzt das nicht. Es ist gut, die junge Generation heranzuziehen. Gott suchen in jungen Jahren. Aber es beschränkt sich ja nicht nur aufs Alter. Vielleicht bist du auch hier heute und du bist jemand, der eher auch skeptisch ist. Deine Fragen über den Glauben hast, noch gar nicht so entschieden. Du hast offene Fragen, du beschäftigst dich mit Gott, du schaltest vielleicht auch im Livestream heute, bist zum ersten Mal dabei oder regelmäßig dabei. Das ist gut. Setz dich weiter damit auseinander. Such Gott, stell die Fragen. Sei ehrlich, du darfst ehrlich sein, aber bleib auf der Suche nach Gott. Streck dich weiter nach Gott aus. Er will sich finden lassen. Es ist der richtige Weg. Gott verspricht, dass es sich lohnt, sich mit ihm zu beschäftigen. Schaut mal, es gibt so zwei Zusagen, auch die ich hier nochmal anfügen möchte, aus dem Neuen Testament und aus dem AT, aus beiden Teilen der Bibel. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangt, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und in Hebräer 11, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Im Leben von Josia sehen wir das, wie sich diese frühen Entscheidungen, die er trifft, in jungen Jahren positiv auf seinen ganzen weiteren Werdegang auswirken. Wollt ihr mit weitermachen, wie sein Werdegang weitergeht? Lass uns weiterschauen. Zurück zur echten Anbetung ist zweitens ein Abbruch. 2. Chronik 34 lesen wir dann. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Opferhöhen, den Aschera-Pfählen, den geschnitzten und gegossenen Götzenbildern zu reinigen. Vor seinen Augen riss man die Altäre des Baal nieder. Okay, 4 Jahre später, er ist jetzt 20, unsere Jugend, 20-Jährige mal aufstehen. Wo seid ihr? 20-Jährige oder kurz davor? Oder drumherum? 19. Haben wir nur einen 20-Jährigen? Wir haben mehr, genau. Ja, das ist Jugendzeit Josias. Jugendzeit Josias und er geht mutig weiter. Seine Suche nach Gott geht weiter. Sie ist jetzt auch gekennzeichnet von konkreten Aktionen. Radikale Trennung von falschen Göttern. Es ist einfach das Nächste, was jetzt zu tun ist für ihn. Er schaut, das kann man nicht vereinbaren. Wir müssen hier jetzt was unternehmen. Hier sind so ein paar Gottheiten genannt. Aschera war eine kananitische Muttergottheit. Sie galt als die Frau von El, dem höchsten Gott Kanaans. Und Aschera war auch eine, galt als Fruchtbarkeitsgöttin. Und ihr Mann, der El, galt als ein Gott unkontrollierter Begierde, blutiger Tyrann. Baal ist auch ein Fruchtbarkeitsgott. Er war ganz wichtig für Regen, für das Land, dass es dem Land gut geht. Dann haben wir hier diesen Begriff der Höhenheiligtümer, Opferhöhen. Das war auch so eine tückische Sache, weil das eine Mischform war. Da war so ein bisschen noch Israel-Glaube, Glaube an den Herrn mit drin, aber auch ganz viel Baal drin. So eine Mischsache, wo man dann Höhenheiligtümer, verschiedene Altäre aufgebaut hat. Das ist nur ein kurzer Überblick. Was wir festhalten müssen ist, dieser Götzendienst, diese Götter der Umwelt Israels, das war ein perverser Götzendienst. Nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch bis dahingehend, dass sogar Menschenopfer gebracht wurden, Kinder geopfert wurden, diesem Gott Moloch zum Beispiel. Das hat übrigens Manasse, dieser König, gemacht, seinen Sohn geopfert. Grausame Götter, die sich hier breit gemacht haben, die verehrt wurden. Hören wir mal weiter, wie dieser Abbruch bei Josia aussieht. Lesen wir. Er ließ die darauf angebrachten Räuchersäulen zerschlagen, die Aschera-Pfähle zerstören, die Schnitz- und Gussbilder zermalmen und den Staub auf die Gräber derer streuen, die ihn geopfert hatten. Die Gebeine der Götzenpriester ließ er auf ihren eigenen Altären verbrennen. So reinigte er Juda und Jerusalem vom Götzenkult. Auch in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon, ja bis nach Naphtali und selbst in ihren Trümmerstädten, ließ er die Altäre niederreißen. Er ließ in ganz Israel Aschera-Pfähle umhauen, die Götzenbilder in Stücke schlagen und die Räucheraltäre zertrümmern. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Das ist schon mal eine Liste. Und dann gibt es noch eine weitere Liste, in 2. Könige, das zu einem etwas späteren Zeitpunkt, die möchte ich aber jetzt ja auch nochmal anführen, einfach nur kurz wiederholen. Hier heißt es dann, er entfernt alle Geräte von Baal und Aschera aus dem Haus Gottes, Beseitigung von Götzenpriestern lesen wir, von Höhen, die für Baal, Mond, Sonne und alles da geweiht waren, das Tophet, wo die Kinderopfer gebracht wurden, Rosse, die der Sonne geweiht. Welchen Punkt ich hier machen will, du liest das und siehst, boah, hier hat sich eine Menge Zeug angesammelt in Israel. Eine Menge Zeug, was da verehrt wird. Und Josia macht hier einen kompromisslosen Prozess. Ja? Sein Abbruch ist sehr konkret. Habt ihr auf die Begriffe geachtet? Ich habe auch so ein bisschen probiert, die zu betonen. Ja? Reißt nieder, zerschlägt, zerstört, zermalmt, verbrennt. Haut um, schlägt in Stücke. Ja? Du hast den Eindruck, er macht es konsequent. Ja? Es ist kaputt. Ja? Und er ist selbst aktiv. Als 20-Jähriger ist er voll mit dabei. Ja? Das heißt, es passiert vor seinen Augen. Ja, ich kann mir vorstellen, er hat auch mal einen Hammer in die Hand genommen. Und er betreut diese ganze Vernichtung. Er ist selbst mit dabei. Er delegiert das nicht nur einfach, macht mal, sondern er hat selbst das Anliegen. Und das soll passieren, bitte. Bitte sauber machen. Das ist echt ganz konkret sichtbar. Du gehst dann da vorbei, ja, du schlenderst durch Israel und weil da so viel steht, siehst du jetzt auch die ganz vielen Trümmer. Und dann musst du ja merken, okay, hier räumt jemand auf. Ne? Hier macht jemand ernst. Es ist nicht nur so ein frommer Entschluss, sondern es ist ganz konkret. Ganz konkret räumt er auf, ein Abbruch. Dann ist dieser Abbruch auch konsequent. Er beginnt mit den Höhenheiligtümern, heißt es. Das sind nämlich genau diese Kompromissaltäre, wo andere Könige, die hatten auch einen geistlichen Aufbruch, dann heißt es, die haben das weggemacht, das weggemacht, das weggemacht, aber die Höhen ließen sie stehen. Ja? Und Josia beginnt damit. Er beginnt mit den Höhen, die als erstes weg. Und dann macht er noch den Götzendienst unattraktiv. Da heißt es in dem Text, dass er diese Orte, wo diese Altäre waren, dass er erfüllte ihre Städte mit Menschenknochen. Er macht quasi daraus Friedhöfe, ekelhafte Orte, wo du nicht mehr hin willst, wo du nicht mehr eine schöne Erinnerung an irgendein Ritual haben kannst. Nein, das ist ekelhaft, da will ich nicht mehr hingehen an diesen Ort. Er schändet das praktisch. Er macht es wirklich konsequent. Er tut das, was vor Augen liegt. Das ist ein Problem. Wir räumen auf. Und dieser Abbruch ist ein sehr konkreter und wichtiger Schritt zurück zur wahren Anbetung. Schau mal, so wie in Israel sich so eine Menge Zeug angesammelt hat, wie schnell sammelt sich so eine Menge Zeug in unserem Leben an. Dinge, die uns von Gott ablenken, die unseren Glauben schwächen, unsere Aufmerksamkeit stehlen, unsere Zeit in Anspruch nehmen, unsere Beziehungen zerstören, unsere Seele belasten. Und das Neue Testament ist hier nicht weniger radikal. Ist nicht weniger konkret in der Ausdrucksweise. Ich möchte nur ein paar anführen. Jesus in der Bergpredigt, dein Auge, dein Fuß, deine Hand, wenn das ein Problem wird, hack sie ab. Das ist sehr konkret, sich zu trennen. Paulus sagt, tötet die alten Verhaltensweisen eurer alten sündigen Natur. Flieht! Halte dich selbst für tot. Petrus sagt, es ist genug. Es ist genug, dass wir früher so gelebt haben. Jetzt bitte nicht mehr. Wer wieder zurückgeht, ist wie ein Hund, der sein Gekotztes isst. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. 2. Petrus 2, 22. Steht so. So ist das. Eine ekelhafte Vorstellung. Aber genau das ist der Punkt. Es wird also deutlich, jetzt wo ich mit Gott lebe, soll auch ein Abbruch stattfinden mit meinem alten Leben. Und das ist ein Prozess zurück zur Anbetung. Von dem jungen Augustin wird Folgendes erzählt, dass er vor seiner Bekehrung ja ein Leben mit vielen Frauen geführt hat, so gelebt hat, seinen Spaß gehabt hat in seiner Weise. Und dann hat er sie aber Gott kennengelernt. Er ist zum Glauben gekommen. Und dann irgendwann mal gibt es so eine Begebenheit, wo dann eine dieser alten Liebschaften ihn sieht. Augustin, ich bin's! Und er registriert das schon, aber er geht einfach weiter. Und sie sagt, hey, ich bin's! Susanne, hallo, kennst du mich nicht? Er so, ja, ich kenn dich, aber ich bin's nicht mehr. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für jemanden, der dann einen Abbruch an dieser Stelle getan hat. Das ist wirklich ein wichtiger Schlüssel. Auch was wir von Josia lernen wollen, dieses unattraktiv zu machen, dass man da auch nicht mehr hin will. So müssen wir mit unseren Lieblingssünden umgehen, dass dieser Hass wächst. Und hier haben wir auch ein hilfreiches Zitat, wie ich finde, von Thomas Brooks, ein puritanischer Prediger aus dem 17. Jahrhundert, sagt Folgendes. Es gibt keine Sünde, die eine Seele, die Vergebung und erfahren hat, so sehr verabscheuen wird wie ihre eigene. Denn gerade diese Sünde hat erstens Gott beleidigt, die Kreuzigung Jesu verursacht, den Heiligen Geist betrübt, das Gewissen verletzt, Satan erfolgreich gemacht, die Gnade Gottes bespuckt, die eigenen Verpflichtungen verachtet, Ängste und Zweifel vergrößert, Schmerz und Leid verstärkt, den Tod schrecklicher gemacht und deshalb empfindet das Herz einen lodernden Hass und tiefe Abscheu zu dieser Sünde. Unter allen meinen Sünden, sagt der reife Christ, werde ich zuerst mit meinen Allerliebsten abrechnen und den Begehrtesten, durch die ich Gott am meisten beleidigt habe. Ich finde, das ist eine sehr gute Haltung, der man nachstreben kann, Sünde zu hassen und dass dieser Hass wächst, dass man auch bewusst die Dinge unattraktiv macht. Nun, Josia sieht ganz konkret, das ist zu tun und er tut das. Wie oft fragen wir in unserem Leben nach Gottes Willen? In vielen Fragen sind vielleicht verzweifelt, dass wir da keine Antwort haben. Aber ich glaube, es gibt so ganz klare Dinge, wo Gott schon mit uns spricht, wo er uns deutlich macht, ja genau da möchte ich, dass du jetzt mal anpackst. Und ich glaube, wir wissen das, wo das ist. Und da wollen wir von Josia lernen, den Weg zur echten Anbetung, dann nämlich genau da auch anzufangen, wo Gott uns den Finger auf die Wunde legt. Nun, Josia bricht nicht nur ab. Er richtet sich auch positiv aus, aktiv auf das Richtige. Und das ist nämlich das Dritte, zurück zur echten Anbetung, eine Anleitung. Eine Anleitung, 2. Chronik 34. In seinem 18. Regierungsjahr, noch während er das Land und den Tempel reinigte, beauftragte er den Staatsschreiber Schaffan, den Obersten Maseia und Joach, den Sprecher des Königs, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Wir haben eine neue Jahresangabe. Im 18. Regierungsjahr, junge Erwachsene mit 26 Jahren, bitte mal aufstehen. 26-Jährige, 25, 27, ja, da sind sie. In diesem Alter, danke, ihr könnt euch wieder setzen, aufstehen tut ja auch manchmal gut. Ne? In diesem Alter hat Josia ein besonderes Anliegen auf dem Herzen. Er schaut auf das Haus Gottes und sieht, Mensch, im Tempel ist viel zu tun. Da ist viel Arbeit liegen geblieben, wir müssen das mal ausbessern, wir müssen renovieren. Und er richtet sich da positiv aus. Nicht nur negativ, nicht nur alles weg, was falsch ist, sondern auch das Gute jetzt stärken, das, was wir brauchen, fördern. Und es wurde sich lange nicht mehr drum gekümmert, um den Tempel. Bis dass Götzen da aufgestellt wurden, nur da wurde sich drum gekümmert, aber nicht im Tempel. Der Ort der Anbetung muss wiederhergestellt werden. sagt Josia. Und die Erzählung nimmt jetzt einen weiteren Verlauf und einen sehr schönen, spannenden, wie ich finde. Wir lesen mal weiter in 2. Chronik 34. Sie kamen zum hohen Priester Hilkia und übergaben ihm das Geld, das ins Gotteshaus gebracht worden war. Als sie das Geld holten, das im Haus des Herrn eingegangen war, fand der Priester Hilkia die Schriftrolle mit dem Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte. Da sagte Hilkia zu Schaffan, dem Staatsschreiber: Ich habe die Schriftrolle mit dem Gesetz des Herrn im Haus des Herrn gefunden, und gab sie ihm. Wie das oft so ist, wenn du einen Grundputz machst, kennst du wahrscheinlich auch bei dir zu Hause, dann tauchen plötzlich Sachen auf. Sachen, die du vielleicht mal lange gesucht hast und dann vergessen hast, dass du sie hast. Kennt ihr das? Schon mal erlebt? Beim Grundputz? Das Ähnliche haben wir hier beim Tempel. Das muss man sich mal vorstellen, wie sie dann so im Tempel arbeiten. Vielleicht räumen sie ein paar Sachen weg. Auf einmal ist da so ein Tonkrug mit einer Rolle. Was ist das? Und dann rollt er das auf. Gottes Gesetz. Ja, sie wussten davon. Aber es ist irgendwie so in Verschütt geraten. Und jetzt wird es wiedergefunden. Was für ein Fund. Was für ein Moment muss das gewesen sein. Und es geht weiter. Sofort wird es Josia berichtet. 2. Chronik. Geht weiter. Schaffan brachte sie dem König und meldete: Deine Leute tun alles, was ihnen aufgetragen ist. Dann sagt er dem König noch, dass der Priester Hilkia ihm eine Rolle übergeben hatte, und las ihm daraus vor. Als der König hörte, was in dem Gesetz stand, riss er sein Obergewand ein und befahl: Geht hin, fragt den Herrn um Rat wegen der Worte in dieser gefundenen Schriftrolle. Fragt ihn für mich und für allen Israel und Juda übrig geblieben sind. Denn der Herr hat seinen Zorn über uns kommen lassen, weil unsere Vorfahren nicht auf das Wort des Herrn gehört haben und sich nicht nach ihm gerichtet haben, was in dieser Rolle steht. Josia hört es, was da steht. Gott spricht und er ist tief getroffen. Das zeigt er sehr konkret äußerlich. Er reißt sein Gewand ein. Es war so ein Zeichen davon, dass man tief bestürzt, in Trauer sich demütigt. Das tut er hier. Und er will wissen, was das bedeutet. Was bedeuten diese Worte? Und dann heißt es weiter, ich erzähle das nach, dass sie dann Boten hinschicken zu einer Prophetin, zu der Prophetin Hulda, die gerade aktiv im Dienst für Gott ist. Und sie berichtet dann ganz konkret: Ja, Unheil über Israel, dieses Gericht ist beschlossene Sache, das wird kommen. Aber Josia, weil du dich gedemütigt hast, wird es noch aufgeschoben. Noch nicht zu deinen Lebzeiten. Also bekommt hier Josia Gnade im Gericht. Nun, Josia bleibt aber bei dieser Botschaft nicht stehen. Er sieht jetzt: Okay, ich habe hier eine Botschaft bekommen, aber das Volk muss das auch hören. Mein Volk. Und als nächstes trommelt er alle zusammen. 2. Könige 23, da ließ der König alle Ältesten von Jerusalem und Juda zu sich kommen, ging mit allen Männern von Juda in den Tempel hinauf und mit ihm alle Einwohner Jerusalems, Priester und Propheten und überhaupt das ganze Volk, klein und groß. Dort ließ er ihnen das ganze Bundesgesetz vorlesen, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Der König stand an oberster Stufe und schloss einen Bund mit Jahwe, mit dem Herrn. Er verpflichtete das ganze Volk, dem Herrn nachzufolgen, seine Gebote, Anweisungen und Ordnung mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu befolgen, alles zu erfüllen, was in der Schriftrolle gefordert war. Das ganze Volk trat in den Bund ein. Schön zu sehen. Josia bringt jetzt alle seine Leute unter das Wort Gottes, unter die Verkündigung. Er hat doch eine persönliche Zusage bekommen. Er hätte sich doch einschließen können: Ja gut, boah, Glück gehabt, noch nicht zu meinen Lebzeiten. Gott segnet mich, ich habe sein Wort bekommen. Josia hat ein anderes Herzensanliegen gesagt: Das Volk muss das auch hören. Das Volk muss auch mit Gott klar und rein ins Reine kommen. Da wird ein Bund geschlossen, eine Verpflichtungserklärung, wo man sich nochmal aufmacht. Und Josia geht weiter als Vorbild voran. Hier nochmal diesen Vers: Josia ließ nun in allen übrigen Gegenden all die abscheulichen Götzen entfernen, hielt alle, die dort wohnen, dazu an, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Und hier ist ein schöner Kommentar: Solange Josia lebte, folgten sie dem Herrn. Also er hat eine Auswirkung auf das Volk hin zu Gott gehabt. Was wir an dieser Stelle lernen wollen: Der Weg zurück zur echten Anbetung, bei diesem Weg spielt die Bibel, das Wort Gottes, eine ganz entscheidende Rolle. Schau mal, seine Reaktion. Er stellt sich unter das Wort Gottes. Er zerreißt sein Gewand. Es wird einen anderen König später geben, der die Bibel zerreißen wird, das Gesetz zerreißen wird und verbrennen wird. Josia nicht. Er stellt sich drunter. Also wir sehen, der Weg zurück zur Anbetung geht über Gottes Wort. Das war schon immer ein Zeichen von Aufbrüchen, dass die Bibel wieder neu geschätzt wird. Dass die Bibel wieder neu verbreitet, gefördert, gelesen, gehört und gelebt wird. Du kannst keine geringe Haltung zur Bibel haben und Gott nahe sein. Staub auf der Bibel und Eis auf dem Herzen lassen sich nicht trennen. Deine Anbetung wird flache Schwärmerei sein, wenn du die Bibel nicht schätzt. Ich habe uns mal ein Tagebuch einer Bibel mitgebracht. Ich fand das bemerkenswert zu lesen. Wenn eine Bibel ein Tagebuch schreiben würde, hier ist ein Beispiel. 24. Dezember. Ich liege schön verpackt unter dem Christbaum. Mein neuer Besitzer nimmt mich neugierig, zögerlich entgegen. 20. Januar. Habe eine ruhige Zeit verbracht. An den ersten Abenden des neuen Jahres hat mein Besitzer regelmäßig in mir gelesen. Jetzt scheint er mich vergessen zu haben. 7. März. Abgestaubt. Schön ordentlich hingestellt. Seit dem kurzen Ausflug zur Sonntagsschule habe ich auf der Diele gelegen. 8. April. Heute war ein harter Arbeitstag. Mein Besitzer nahm an einer Bibelrunde teil und wollte einige Stellen nachschlagen. Er fand die gesuchten Verse nicht, obwohl sie immer noch an der gleichen Stelle stehen. 5. Mai. In Großmutters Schoß. Den ganzen Nachmittag. Sie ist zu Besuch. Eine Träne fiel auf Kolosser 2. Wovon Schätzen der Weisheit und Erkenntnis die Rede ist. 6. Mai, ganzen Vormittag in Großmutters Schoß. 7., 8., 9. Mai, jeden Mittag in Großmutters Schoß. Ich empfand, wie lieb sie mich hat. Manchmal liest sie, manchmal spricht sie mit geschlossenen Augen vor sich hin. 10. Mai, Großmutter ist wieder abgereist, sie küsste mich zum Abschied. 1. Juni, heute wurde ich aufgeschlagen, weil ein vierblättriges Kleeblatt und einige Blumen zwischen meinen Seiten gepresst werden sollten. 29. Juni, ich wurde mit Kleidern und anderen Sachen in einen Koffer gepackt. So wie ich merke, fahren wir in Urlaub. 29. Juni. 10. Juli, bin immer noch im Koffer, obwohl sonst fast alles herausgenommen und verwendet wurde. 15. Juli, wieder daheim am alten Platz. Ziemlich anstrengende Reise, weiß nicht, warum ich mitfahren sollte, wurde nie gelesen. 5. September, endlich bin ich mal wieder abgestaubt worden und an meinen alten Platz gestellt. 10. September, heute hat mich mein Besitzer kurz benutzt, um eine passende Stelle für jemanden zu finden, der Mut brauchte. Interessant, oder? Irgendwie witzig, aber irgendwie auch so wahr. Welches Tagebuch würde deine Bibel heute schreiben? Vielleicht ist es auch in der Zeit, dass du deine Bibel mal wieder findest, wieder mal entstaubst, wieder mal aufschlägst, wieder mal dich darin verliebst. Nun, bei Josia ist der Weg der Anbetung beschritten im vollen Gang und wir haben jetzt den Blick frei für Gott und das ist dieser Höhepunkt in der Geschichte. Viertens, eine neue Ausrichtung, die Anbetung beinhaltet. Hier lesen wir, dann befahl der König dem ganzen Volk, feiert dem Herrn, euren Gott, ein Passafest, wie es in unserem Bundesbuch beschrieben ist. Denn so war das Fest seit Zeit der Richter, die Israel angeführt hatten, und die Zeit der Könige Israels hindurch nicht mehr gefeiert worden. Aber jetzt, im 18. Regierungsjahr von Josia, wurde dieses Passa für den Herrn in Jerusalem gefeiert. Das finde ich auch so schön, diesen Kommentar. Und das ist so ein Muster bei Josia, jetzt wo er die Bibel gefunden hat, in seinem Leben erlebt hat wieder. Jetzt hast du auch den Eindruck, er geht mit dem Gesetz Gottes in der Hand vor. Ja? So wie es hier geschrieben ist, wir sollen Passa feiern, wurde schon lange nicht mehr gemacht. Ja, müssen wir machen, steht geschrieben. So geht er jetzt konsequent vor mit der Anleitung zur Anbetung. Ja? Und das erinnert mich auch so ein bisschen an eine Begebenheit von Fred Colvin, ein Gemeindegründer in Österreich. Er erzählt in einem seiner Vorträge, dass sie einfach ganz bewusst Gemeindegründung gemacht haben mit der Bibel in der Hand. Und irgendwann mal wurden sie gefragt, was seid ihr eigentlich für eine Gemeinde? Wie heißt ihr? Und er erzählt, konnten nichts sagen. Wir haben gesagt, ja, Neues Testament. Wir wollen einfach das leben, was Gott sagt. Und ich finde, das ist die richtige Einstellung. Es geht ja nicht darum, was ich will und dass ich dann Bibelverse dahin interpretiere und umdeute. Sondern es geht darum, ja, wenn Gott das sagt, dann tue ich das. Oder wenn Gott sagt, ich soll das nicht tun, dann tue ich das eben nicht. Ich glaube, so eine Konsequenz brauchen wir vielleicht wieder neu. Nun, diese Feier, die hier Josia anleitet, es ist spannend. Er richtet den Gottesdienst vollkommen ein. Da heißt es dann in Chronik nachher, dass er die Priester ermutigt zum Dienst. Da stellt er Sänger auf und er ist sehr aktiv. Und das ganze Volk kommt zusammen, sie sind dann da und er spendet die Opfertiere. Josia spendet tausende Opfertiere aus eigener Kasse, damit die ihre Opfer bringen können. Und die Fürsten, also die nächste Leitungsebene von Josia, sieht, was ihr Boss macht und die steigen damit ein. Dann heißt es auch, die Fürsten spenden Opfertiere. Und du hast den Eindruck, boah, hier passiert echt so ein richtiger Gottesdienst aus ganzem Herzen, par excellence. Nicht nur die äußere Form stimmt, sondern da passiert was im Volk. Und das heißt ja auch in diesem Kommentar, so ein Passa wurde schon lange nicht mehr gefeiert. Aber bei Josia, da wurde es so gefeiert. Was hat eigentlich das Passa für eine Bedeutung für Israel? Es ist doch die Erinnerung an das Rettungsereignis schlechthin, oder? Gott, wie er in seiner Macht das Volk aus Ägypten befreit und sich als Rettergott ihnen offenbart, diesen Bund schließt, dem Volk eine Identität gibt. Und das Volk sollte sich ja eben genau daran immer wieder erinnern, durch das Passafest. Sie sollten immer wieder erinnern, dass sie gerettet sind von Gott, dass Gott ein Rettergott ist, der ihnen eine Identität gibt. Und das richtet Josia wieder ein, diese Ausrichtung auf den Rettergott. Schaut, das ist spannend, im Neuen Testament, es ist genau wieder Passazeit, wo Jesus Christus ans Kreuz geht für meine und deine Sünden. Wo er im Rahmen des Passamahls das Abendmahl einsetzt. Dieses Mahl, wo wir heute dran denken, an unseren Rettergott, der seinen neuen Bund mit uns geschlossen hat, der unsere Sünden vergeben hat. Und dass wir immer daran denken sollen, das ist spannend. Das ist die Ausrichtung echter Anbetung. Die Ausrichtung echter Anbetung wird sich immer auf meinen Retter und das, was er getan hat, fokussieren und konzentrieren. Ich bin da beeindruckt von den Christen auch in den USA, als ich da mal auf einer Konferenz war mit André vor ein paar Jahren. Wenn dann so schlichte Wahrheiten des Evangeliums verkündigt werden oder gesungen werden, dann hörst du hier und da aus den Reihen Reaktionen der Geschwister, einfach wie sie sich freuen. Oder ein Ah, Amen, Halleluja. Es geht ja nicht darum, dass man das hier kopiert, sondern es hat mich einfach bei Ihnen beeindruckt zu sehen, da ist irgendwie so eine kindliche, echte Freude noch da, wenn man so Grundwahrheiten hört. Ja, diese Grundwahrheiten der Errettung, des Evangeliums, dass wir uns da wieder neu freuen drüber. Ich glaube, das ist diese Ausrichtung echter Anbetung. Und das kann ich ja. Damit kann ich mein Gebetsleben neu gestalten, dass ich mich bewusst immer wieder auf meinen Retter ausrichte. Ihr Lieben, wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Nicht einmal bekehrt, jetzt brauchen wir das Evangelium nicht mehr. Wir brauchen es jeden Tag. Diese gute Botschaft, dass Jesus uns rettet. Ich möchte uns ermutigen. Lass uns mal wieder freuen, auch über unsere Errettung. Ja? Es gibt genug Sorgen im Leben. Es gibt viele Probleme, es gibt Zweifel, es gibt Ängste. Aber deine Errettung in Jesus Christus, wenn du daran festhältst, sie kann dir doch niemand nehmen. Und dass du dich darüber auch jetzt vielleicht in deiner Lage wieder neu freust und ausrichtest, wenn ich an Jesus glaube, bin ich gerettet. Dann hält er mich fest und dann trägt er auch durch. Ich möchte zusammenfassen, wenn wir so rückblicken, haben wir heute jemanden gesehen, der einen Weg zurück zur echten Anbetung geht. Schaut mal, es beginnt alles damit, Gott zu suchen, sich nach ihm auszustrecken, nach ihm zu fragen. Dinge, die ganz klar vor Augen sind, anzupacken, abzubrechen. Interessant ist dann zu sehen, wie Gott dieser Suche entgegenkommt, wie er sich zeigt, wie er durch sein Wort dann redet. Und es gibt weitere Anleitungen. Merkt ihr, der Weg wird klarer, er wird heller. Und das Ganze mündet dann in dieser neuen Lebensausrichtung. Freude über Rettung, Freude über den Erretter. Anbetung ist nicht einfach ein Rezept, das, dann ist es so. Anbetung ist eine Herzenseinstellung. Hier haben wir jemanden gesehen, der Gott von jung an in sein Herz genommen hat und dass diese ganzen Handlungen aus dieser Herzenseinstellung herauskamen. Zurück zur Anbetung kann auch dein Weg sein. Ich lade dich ein, diesen Weg zu gehen. Welchen Schritt wirst du als nächstes tun? Das ist die Frage. Amen.